Test, 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 Test. Das ist keine Sprechprobe, sondern der Hinweis auf das Thema unserer aktuellen Podcast-Folge. Diesmal geht's nämlich ums Thema Test aus und in der Apotheke.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich bin Roland Schmidt und darf heute Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer bei mir begrüßen.
Hallo Roland, danke für die Einladung.
Und Apothekerin Birgit Reisenhofer.
Hallo.
Spätestens seit Corona sind wir mit dem Testen in den Apotheken vertraut. Allerdings gibt es hier viel mehr als die bekannten PCR- und Antigentests. Das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Ein Test zur Eigenanwendung zu Hause, der auch vielen Menschen bekannt ist, ist der Schwangerschaftstest. Für alle, die diesen spannenden Moment noch vor sich haben, wie funktioniert so ein Schwangerschaftstest und wie zuverlässig ist der, Birgit?
Genau, es gibt unterschiedliche Schwangerschaftstests. Einerseits für die Früherkennung, die sind ein bisschen sensitiver, und auch Schwangerschaftstests, die dann eben kurz vor der Periode oder vor der normalerweisen Periode zum Durchführen sind. Grundsätzlich ist es sehr einfach durchzuführen. Es ist ein Urintest, das heißt, man nimmt eine Urinprobe, idealerweise gleich in der Früh am Morgen, weil der Morgenurin am konzentriertesten ist. Dann taucht man diesen Teststreifen ein und innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten bekommt man dann das Testergebnis, positiv oder nicht positiv, ausgespuckt.
Der Morgenurin ist am konzentriertesten. Was heißt das und warum?
Genau. Während der Nacht sammelt sich natürlich der Urin in der Blase und dadurch konzentriert er sich dort stärker an. Das heißt, die Stoffe, die über die Blase, über die Niere ausgeschieden werden, können da sich anreichern und dadurch schlagen die Tests dann in der Früh einfach besser an.
Und wie zuverlässig ist das Ganze?
Also dieses Hormon, das da getestet wird, das verdoppelt sich jeden Tag. Und je höher die Konzentration dann wird, desto aussagekräftiger ist natürlich der Selbsttest zu Hause. Das heißt, mit der Zeit ist es auf alle Fälle so aussagekräftig, dass man sicher von einer Schwangerschaft ausgehen kann. Die Selbsttests sind natürlich jetzt nur der erste Hinweis auf eine Schwangerschaft und müssen natürlich immer wieder von den Ärzten dann noch bestätigt werden.
Dann gibt es Drogentests für zu Hause. Aber welchen Sinn hat es eigentlich, wenn ich mich selbst auf Drogen teste? Sollte ich ja eigentlich Bescheid wissen, oder? Wenn ich Drogen zu mir nehme.
Das stimmt grundsätzlich schon, aber da gibt es zwei Fälle. Wir haben dann doch immer wieder junge Männer, die zur Musterung beim Bundesheer müssen und anscheinend was geraucht haben, was sie vielleicht nicht rauchen hätten sollen. Okay. Und die dann gerne wüssten, ob das noch nachweisbar ist, wenn es zum Beispiel schon 14 Tage her ist. Und leider in letzter Zeit kommt es auch immer mehr, dass in der Früh junge Mädchen oder auch junge Burschen kommen und sagen, ich war gestern oder vielleicht auch schon vorgestern fort und ich war dann auf einmal, also ich habe schon was getrunken, aber mir war es dann wirklich schlecht und ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern und ich würde jetzt gern einfach vorsichtshalber testen, ob mir da nicht jemand etwas in mein Getränk gemischt hat.
Und auf welche Drogen schlägt dieser Test an?
Da gibt es unterschiedliche Tests und deswegen ist es auch wichtig, dass man das in der Apotheke bespricht, warum man den Drogentest jetzt macht. Es gibt eben den THC-Test, wenn man Cannabis geraucht hat. Der ist dann natürlich, wenn man auf nur eine Substanz wie das THC testet, wesentlich empfindlicher. Und wenn ich nicht genau weiß, was mir vielleicht irgendjemand verabreicht haben könnte, dann gibt es unterschiedliche Multidrogentests und da muss man dann halt schauen, was wahrscheinlicher ist, was die Leute bekommen haben, ob das vielleicht ein Benzodiazepin war oder GHB, das muss man dann im Einzelfall besprechen. Oder Ecstasy könnte man auch testen.
Okay, und ich gehe mal davon aus, die Apotheken haben da Verschwiegenheitspflicht?
Natürlich, also alles, was zwischen Patient, Kunde und Apothekerin, Apotheker passiert, unterliegt absoluter Verschwiegenheit. Und wir verkaufen ja nur die Tests, uns beraten dazu, durchführen tut das der Patient dann selbst zu Hause auf der Toilette. Also das Ergebnis kennen wir ja nie.
Okay. Was genau sind Harnwegsinfektionen, beziehungsweise wie bekomme ich die? Und gibt's da auch Tests, um diese festzustellen, Birgit?
Ja, genau. Selbst das gibt's dafür auch. Auch wieder Urintests, die man aus der Apotheke beziehen kann und dann zu Hause selbstständig durchführen kann. Was sind jetzt Harnwegsinfektionen generell? Oft werden die verursacht über E. coli-Bakterien, die sich in der Vagina vermehren. Das kann unter anderem auch durch Geschlechtsverkehr passieren oder auch wenn man die Toilettenhygiene nicht sorgsam beachtet, dass man quasi nicht von hinten nach vor sich abwischt, ja.
Ist das ein rein weibliches Problem?
Können natürlich auch Männer betreffen. Das ist allerdings dann eine komplizierte Harnwegsinfektion, weil die Harnröhre bei den Männern länger ist als die bei der Frau. Deswegen tritt das bei der Frau einfach häufiger auf.
Du hast gesagt, da gibt es auch Selbsttests für zu Hause. Wenn der jetzt positiv anschlägt, was tue ich dann?
Es kommt immer darauf an, was für Werte da positiv anschlagen. Es wird bei den Selbsttests unter anderem der pH-Wert gemessen, auch der Nitritgehalt. Der gibt Aufschluss darüber, dass E. coli-Bakterien sich in diesem Milieu angesiedelt haben. Und auch zum Beispiel Leukozyten- und Erythrozytenwerte, das heißt, ob jetzt Blut in dem Urin schon vorhanden ist, beziehungsweise ob eine Entzündung dort stattfindet. Sobald man Blut im Harn entdeckt, ist auf alle Fälle der Weg zum Arzt notwendig. Auch wenn der Schmerz aufsteigend ist, so in Richtung Nierenbeckenregion, muss man auch auf alle Fälle zum Arzt schauen, weil dann wird ein Antibiotikum notwendig sein und eine intensivere Therapie. Wenn das erst eine beginnende Harnwegsinfektion ist, dann können wir auch in den Apotheken mit ausspülenden Medikamenten, harnwegstreibenden Tees Abhilfe für die Schmerzen schaffen.
Alles klar. Testen kann man auch übers Blut und auch hier gibt es Tests für zu Hause. Welche sind das, Alexandra?
Es gibt grundsätzlich Blutzuckertests, die man zu Hause durchführen kann. Das ist mittlerweile Standard in der Therapie bei Diabetikern, vor allen Dingen, wenn sie insulinpflichtig sind. Und was auch ganz spannend ist, es gibt auch für zu Hause einen HIV-Selbsttest, wenn man also wissen möchte, ob man sich eventuell bei einem sexuellen Kontakt angesteckt hat. Und auch den kann man in der Apotheke beziehen. Da sticht man sich dann zu Hause selbst in den Finger, nimmt eine ganz geringe Menge Blut und hat dann entweder ein Messgerät, wo man den Teststreifen hineinsteckt, dass das Blut aufsaugt und bekommt dann ein Ergebnis. Oder hat eben auch wie bei diesen Urintests ein Positiv- oder Negativ-Ergebnis.
Bekomme ich da etwas mit dem ich mir in den Finger steche oder ja. Mache ich das dann mit der Stecknadel zu Hause?
Nein, das ist alles bestens organisiert. Da gibt es sogenannte Schnelllanzetten, mit denen du dich sicher stechen kannst. Da sieht man auch keine Nadel, sondern das ist schon so verpackt für Leute, die Nadelangst haben, dass die Nadel dann nur herausschnäpft, die in den Finger sticht und sich dann schon sofort zurückzieht, dass dann wirklich nur ganz geringe Menge Blut aus deiner Fingerbeere herauskommt, gerade so viel, wie man heute für die Messung braucht und vor allen Dingen, dass sich auch niemand anders an diesen Nadeln stechen könnte und sich möglicherweise mit irgendwas infiziert, was dann da drauf sein könnte.
Und ich schätze mal, du wirst jetzt auch sagen, das tut nicht weh.
Das tut eigentlich überhaupt nicht weh. Das ist ein ganz kurzer Schnäpper, aber ich habe ein Testgerät mitgebracht, Roland. Wenn du tapfer bist, können wir das zum Schluss dann ausprobieren.
Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Seit dem Frühjahr gibt es ein neues Apothekengesetz und das hat unseren Apotheken neue Türen geöffnet. Da kann jetzt zum Beispiel getestet werden, welche Medikamente in welcher Dosierung am besten für mich geeignet sind. Diese Tests haben einen etwas komplizierten Namen, pharmakogenetische Tests, habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau.
Ja. Wie funktionieren die und können die bei allen Medikamenten angewendet werden, Birgit?
Das ist eine sehr gute Frage. Funktionieren tun die ganz einfach. Man nimmt einen Wangenabstrich, den man dann in ein externes Labor einschickt. Und dieses Labor analysiert dann auf die genetischen Variationen. Vor allem der Transportproteine und auch der Stoffwechselenzyme. Das heißt, wenn man ein Medikament einnimmt, ist es oft notwendig, dass es an ein Transportprotein bindet, damit es überhaupt an den Ort kommen kann, wo das wirkt. Und gleichzeitig ist es auch oft wichtig, dass es dann verstoffwechselt wird, um von einer inaktiven Wirkform in eine aktive umgewandelt zu werden.
Was heißt das jetzt genau?
Okay. Das bedeutet, dass ein Medikament, wenn es in den Körper gelangt, dann ja auch irgendwann wieder aus dem Körper ausgeschieden werden muss. Mhm. Und dafür benötigt man eben diese sogenannten Enzyme. Und in diesen Enzymen gibt es einfach in unserem Erbgut unterschiedliche Informationen. Deswegen sind diese Enzyme beim Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Der eine kann das Medikament zum Beispiel sehr gut oder zu gut verstoffwechseln. Das heißt, das Medikament bleibt zu wenig lang im Körper und hat dadurch zu wenig Wirkung. Oder bei dem anderen kann es genau umgekehrt sein, dass jemand eben dieses Enzym nicht so ausgeprägt hat, dass dadurch das Medikament nicht verstoffwechseln kann und dadurch sich es im Körper anreichert und überdosiert wird.
Mhm, du hast vom Wangenabstrich gesprochen. Geht das auch über Speichelprobe, Blutprobe?
Das geht grundsätzlich sowohl über die Blutprobe, über Speichel wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein, weil man da beim Wangenabstrich eben auch Hautzellen mit abschilfert und man braucht ja die Genetik aus den Zellen. Mhm. Ich habe mir das machen lassen und ich fand das eigentlich sehr spannend, weil ich habe schon immer das Problem gehabt, dass bei mir zum Beispiel Magensäureblocker nie ganz gut gewirkt haben. Mhm. Und dann hat sich bei mir herausgestellt, dass ich also ein abbauendes Enzym habe, das ist CYP2C19 jetzt für Fachleute.
Ah, das, okay.
Ja. das ist bei mir so ausgeprägt genetisch, dass das bei mir sehr motiviert arbeitet. Ich bin ein sogenannter Ultra-Rapid Metabolizer. Also ich metabolisiere, ich baue das ultra schnell ab. Mhm. Man muss sich das halt so vorstellen, wenn ein Medikament getestet wird, das kommt dann in so, das wird dann sagen wir an 100 Leuten getestet. Und die haben natürlich auch eine unterschiedliche genetische Ausstattung, aber sagen wir mal, 90 von denen haben alle so eine sehr ähnliche Ausstattung in unserem Breitengrad und die bauen das halt in einer gewissen Geschwindigkeit ab. Also wenn man jetzt sagt, das ist die Müllabfuhr, dann wird die Müllabfuhr kommt einmal am Tag und bei denen wird das in der Geschwindigkeit abtransportiert. Mhm, ich bin aber jetzt ultra rapid, ja. Bei mir kommt die Müllabfuhr oder das Enzym nicht nur einmal am Tag, sondern bei mir kommt es stündlich und räumt diesen Wirkstoff da in meiner Niere weg. Mhm. Und damit brauche ich viel höhere Konzentrationen, damit es wirken kann. Und das ist zum Beispiel nur bei 3-5% der mitteleuropäischen Bevölkerung, die das auch haben. Und wenn man das nicht testet, dann weiß man das eigentlich nicht.
Und höhere Konzentrationen heißt es, dass man die Dosierung verändert oder gibt es da dann alternative Medikamente?
Es gibt entweder alternative Medikamente, wo diese Genetik keine Rolle spielt, oder man muss eine höhere Dosierung nehmen. Umgekehrt gibt es auch Leute, die sind dann ganz langsame Metabolisierer, die sogenannten Pur-Metabolizer.
Kommt die Müllabfuhr nur einmal in der Woche?
Genau, kommt die Müllabfuhr nur einmal in der Woche. Du hast das Prinzip super verstanden, ja. Bei denen reichert sich dann der Wirkstoff unwahrscheinlich an, ja. In einem nicht gekannten Ausmaß bei den Tests. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Blutdrucksenker ist und du hast immer mehr von diesem Blutdrucksenker, weil du den ja täglich einnimmst und der kommt aber nicht aus deinem Körper raus, dann ist dein Blutdruck irgendwann so tief unten, dass du umfallst und das war's dann, ja.
Okay. Gibt's noch andere Tests, bei denen Abstriche aus Nase und Rachen durchgeführt werden, wie wir es aus der Pandemiezeit kennen?
Ja, das gibt es. Über den Nasen-Rachen-Abstrich kann man neben dem SARS-CoV-2-Virus zum Beispiel auch die Grippeviren testen. Das wird jetzt wieder im Herbst ein aktuelles Thema sein. Mhm. Da wird eben auf Influenza A und B getestet. Und für Kinder gibt es dann auch noch was. Das wären die RSV-Virentests bzw. Streptokokken A und B Bakterientests, auch durchgeführt über die Nasen-Rachen-Abstriche. Die verursachen sehr starke Atemwegserkrankungen, oberen und unteren Atemwegen mit Hustenreizen bzw. die Streptokokken sind verantwortlich für die Scharlacherkrankung, wo man sehr starke Halsschmerzen bekommt, entzündete Mandeln, teilweise nach ein paar Tagen auch diesen typischen juckenden Hautausschlag, genau. Und ja, dafür gibt es die Tests, damit man rechtzeitig weiß, was für Infektion liegt vor und dann die Ärzte auch dementsprechend frühzeitig behandeln können.
Ist das jetzt was Neues oder gibt es das schon länger?
Das hat sich im Laufe der Corona-Pandemie immer weiter erweitert. Mhm. Mittlerweile gibt es auch schon Tests, die wirklich auf alle vier Virenformen gleichzeitig testen. Ja,
das super praktisch. Und sind das auch so Selbsttests oder mache ich das dann bei euch in der Apotheke oder sowohl als auch?
Sowohl als auch.
Okay.
Das kommt immer wieder auf den Test drauf an, auf die Zulassung des Tests. Es gibt Selbsttests für die Laien, also für sie zu Hause, aber auch Tests bei uns in der Apotheke, wo man dann eben auf das Antigen dieser Viren testen kann.
Mhm.
Ja, also ich muss sagen, allein Selbsttests eben für 4 Erreger, die haben wir auch bei uns in der Apotheke, die sind extrem anspruchsvoll, sogar für mich als Fachpersonal in der Interpretation, weil man dann auf einmal 4 Felder hat, wo man immer schauen muss, was ist da jetzt. Also da muss man sich die Beschreibung schon sehr genau durchlesen, wenn man das zu Hause selbst machen möchte.
Okay, also besser
in der Apotheke. Vorbei.
Ja, okay. Ja. Okay, gut. Ja, minimalinvasive Eingriffe gibt es in der Chirurgie, wenn man die Einschnittstelle möglichst klein halten möchte. Operiert wird in den Apotheken nicht, aber das Wort minimalinvasiv kommt auch bei euch vor.
Genau. Wir dürfen seit neuestem auch mit dem Apothekengesetz legitimiert in den Finger stechen und Tests mit Kapillarblut anbieten.
Kapillarblut heißt? Noch einmal zur Erklärung.
Kapillarblut ist das ganz feine Blut, das man aus der Fingerbeere raussticht, im Unterschied zum venösen Blut, das dann zum Beispiel der Arzt bei einer Blutabnahme abnimmt.
Okay, und das wird auch gleich in den Apotheken ausgewertet. Wie lange dauert es, bis man da ein Ergebnis hat?
Das kommt ganz drauf an, was man testet, bewegt sich aber innerhalb einer Viertelstunde im Normalfall.
Warum geht es so schnell?
Das ist ein sehr hochwertiges Testgerät, das eben Ergebnisse auch mit Laborqualität liefert und über immunochemische Reaktionen uns das Testergebnis liefert. Und deswegen funktioniert das.
Und was kann man damit jetzt alles auswerten?
Da kann man eigentlich sehr viel auswerten. Die Klassiker sind Blutzuckerwerte. Und zwar sowohl der normale Blutzuckerwert als auch der Langzeitblutzuckerwert, wo man dann einen Eindruck darüber kriegt, wie der Blutzucker über die letzten 2 bis 3 Monate eingestellt war. Das ist der HbA1c. Man kann auch unterschiedliche Blutfettwerte anschauen. Das bekannteste ist sicher Cholesterin. Da kann man dann auch noch Untergruppen anschauen, das sogenannte gute und das böse Cholesterin. Okay. Und auch Triglyceride. Und man kann verschiedene Vitaminwerte bestimmen. Zum Beispiel Vitamin B12 geht, Vitamin D geht. Eisen könnte man auch bestimmen. Also da gibt's eine ganze Menge, wo es geht. Es gingen zum Beispiel auch Entzündungswerte, CRP. Aber das ist dann schon ein bisschen komplizierter in der Interpretation nämlich auch.
Was sind Triglyceride? Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, Triglyceride ist auch eine bestimmte Sorte von Blutfetten. Okay. Da hängen 3 Fettsäuren an einem Glycerin und das ist für den Körper eine gut verwertbare Form, in der es transportiert wird.
Und habt ihr da dann unterschiedliche Geräte oder ist das immer dieses eine Supergerät, das alles kann?
Genau, das ist ein Gerät mit unterschiedlichen Testkassetten, die man dann kalibriert und dann eben die unterschiedlichen Blutparameter bestimmen kann.
Okay, und was wäre jetzt, wenn ihr eine große Abweichung von der Norm feststellt?
Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen, aber grundsätzlich ist immer zu sagen, wenn eine Abweichung vom Normwert festgestellt wird, dann werden wir an den Arzt weiterverweisen, damit das Ganze dort noch einmal genauer angeschaut wird und dann auch entsprechende therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. Aber da ist jetzt die Frage, was ist eine große Abweichung von der Norm? Das kann man jetzt differenziert anschauen.
Okay. Das wird dann hoffentlich ihr mir sagen.
Ja, also wenn du als Beispiel jetzt einen Vitamin D-Wert von fast 0 hast, dann wäre das eine große Abweichung. Mhm. Wenn man sagt, man sollte jetzt über 30 haben und du hast 29, dann ist das zwar auch eine gewisse Abweichung, aber nicht ganz tragisch.
Und jetzt, wenn wir so in den Herbst hinein starten, weil du gerade Vitamin D angesprochen hast, das wird jetzt wahrscheinlich wieder zum Thema werden, oder?
Das wird ein sehr großes Thema werden, weil unsere Eigensynthese in der Haut einfach durch das UV-Licht in der Sonne zu schwach ist und sich dadurch oft einmal ein Mangel bildet.
Und kann ich da dann schon präventiv entgegenwirken mit Vitamin D-Präparaten und so weiter?
Du könntest einmal im Sommer ganz oft in die Sonne gehen, weil Vitamin D heißt zwar Vitamin D, ist aber kein klassisches Vitamin, weil das können wir auch selbst aufbauen. Aber wie die Birgit schon gesagt hat, man braucht eben Sonnenlicht dazu. Wenn du dann im Sommer ein gewisses Depot angelegt hast, dann kannst du davon im Winter profitieren. Wenn du eher so blass bist wie wir beide und nur mit Sonnenschutz hinausgehst, dann weiß man also, dass schon ein Sonnenschutzfaktor von 10 und ich meine, wer nimmt heutzutage noch einen Sonnenschutzfaktor von 10, fast 97% der Vitamin D-Produktion runter reduziert.
Ah, okay.
Und nachdem circa ab Oktober aufgrund der schwachen Einstrahlung vom Sonnenlicht keine Vitamin-D-Produktion im Körper bei uns in Österreich möglich ist, sollte man heute im Oktober dann schon einmal schauen, wie schaut mein Vitamin-D-Wert aus, weil wenn der schon sehr niedrig ist, dann werde ich vermutlich den Körper von außen mit Vitamin D unterstützen müssen. Und es geht halt nicht nur mit Nahrung, weil wenn ich meinen Tagesbedarf an Vitamin D nur über die Nahrung erfüllen müsste, dann müsste ich zum Beispiel mehrere Kilo Butter essen.
Wird schwierig. Vitamin D-Präparate, da gibt's ja unzählige. Kann ich da zum Falschen greifen?
Da kann man auf alle Fälle zum Falschen greifen. Wichtig ist immer zu wissen, was ist unser Ausgangswert, also wie viel Vitamin D hat der Körper schon. Und damit kann man dann auch rechnen, kann man schauen, wie viel ist notwendig, dem Körper zuzuführen, damit man eben wieder das ausgleichen kann. Und von den Vitamin-D-Präparaten gibt es ja unzählige Formen. Es gibt es flüssig, was teilweise über die Mundschleimhaut bzw. im Magen auch leichter und im Darm halt leichter aufgenommen werden kann. Auch Tabletten, die aber zuerst natürlich noch gelöst werden müssen über den Magen-Darm-Trakt. Gibt unterschiedliche Dosierungen und das ist eigentlich das Wichtigste bei den Vitamin-D-Präparaten, dass man seinen Status kennt und dann die richtige Dosierung findet.
Über das Thema Allergien haben wir in einer anderen Folge schon gesprochen, aber kann man bei euch auch noch einmal die Frage Allergietests machen?
Nein, Allergietests können wir nicht anbieten, weil das nicht in den Bereich minimalinvasiv fällt. Das ist also weiter den Ärzten vorbehalten.
Das ist maximal invasiv.
Offenbar das Ritzen mit den Lanzetten fällt okay. Unter maximal invasiv. Und es geht ja dann auch um die Auswertung der Tests und das sollte auf alle Fälle in ärztlicher Hand bleiben.
Alles klar. Den Klassiker habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Für eitle Menschen wahrscheinlich der schwierigste Test. Abwiegen, Bauchumfang messen und auch Blutdruck messen. Wozu sollte ich das machen?
Generell ist der Blutdruck und auch das Körpergewicht wichtig als präventive Maßnahme, um nicht weitere Erkrankungen zu bekommen, sei es Richtung Diabetes, Bluthochdruck, was eben auch sehr lebenskritische Konsequenzen haben kann. Das heißt, ein gesunder Lifestyle, ein niedriger Bauchumfang oder ein normaler Bauchumfang wäre erstrebenswert. Und der Blutdruck ist generell immer wieder wichtig zu wissen, weil ein zu hoher Blutdruck einfach unsere Gefäße schädigen kann.
Und zu niedriger?
Und zu niedriger kann natürlich zu Kreislaufproblemen führen, Schwindel. Ältere Menschen stürzen dann öfter, können dann eventuell Brüche davonziehen, was auch sehr langwierig und natürlich auch in dem Fall unnötig ist.
Was kommt denn häufiger vor?
Ja, den zu niedrigen Blutdruck, den merkt man schneller, den zu hohen spürt man meistens nicht. Das heißt, den zu hohen stellt man eigentlich hauptsächlich über Screening-Blutdruckmessungen, unter anderem in der Apotheke fest. Da habe ich erst letzte Woche eine Patientin gehabt, der ich den Blutdruck gemessen habe, die einen viel zu hohen Blutdruck hatte und dann sofort von uns erst versorgt worden ist und in die Praxis hochbegleitet worden ist. Dort musste man dann auch Infusionen anlegen, um den Blutdruck einfach schnell wieder zu senken. Und ihr wurde dann auch in weiterer Folge dieser Notfallspray verordnet, den sie bisher noch nicht hatte zu ihren Blutdruckmedikamenten. Ja, das ist von dem her eine sehr wichtige Maßnahme, um einfach seinen Gesundheitszustand auch zu kennen.
Mhm. Ich gehe mal davon aus, es werden die meisten nicht zu euch kommen und sich testen, weil sie dort gerade neugierig sind, wie es in ihrem Körper ausschaut, sondern weil sie vielleicht das eine oder andere spüren, weil der Körper vielleicht das eine oder andere Signal gibt. Wo sind denn so die typischen Fälle?
Also der Klassiker ist sicher, mir ist schwindelig. Da kommen ganz viele Patienten zu uns, sagen, mir ist schwindelig, was könnte das jetzt sein? Und die setzen wir dann eigentlich alle einmal in der Apotheke hin, geben ihnen ein Glas Wasser, sagen, sie sollen einmal 10 Minuten zur Ruhe kommen und messen dann eben den Blutdruck und schauen, Schwindel kann eben sowohl ein Zeichen von zu niedrigem Blutdruck sein, das sind dann meistens eher die jungen Frauen, die da Probleme haben, aber Schwindel kann dann auch ein Zeichen von schlecht eingestellten hohen Blutdruck, vor allen Dingen bei älteren Patienten sein, weil mit zunehmendem Alter werden die Gefäße immer weniger elastisch und dann ist es einfach in der Natur des Menschen, wenn die Gefäße Gefäße das nicht mehr so gut ausgleichen können, wo es da an Drücken vom Herz daherkommt, dass der Bluthochdruck raufgeht. Und es hat halt jetzt nicht jeder zu Hause einen Blutdruckmesser, dass er sich das selbst anschauen könnte. Und deswegen ist das in der Apotheke, denke ich, ein ganz netter Service. Das Gleiche gilt auch fürs Abwiegen. Es gibt mittlerweile ganz viele Leute, die haben eigentlich keine Personenwaage mehr zu Hause.
Wirklich?
Ja. Okay. Und die kommen dann bei uns vorbei und lassen sich abwiegen. Da erlebt man dann auch ganz lustige Sachen. Also eine Geschichte gibt's, die ist bei uns in der Apotheke noch legendär. Da kam einmal ein junger Mann daher, der hat gesagt, er ist Sportler und er müsste sich jetzt genau abwiegen, weil er muss sein Gewicht kennen für den Wettbewerb. Sie können sich gerne bei uns abwiegen, machen wir gerne. Ja, er ist aber Schwimmer und er müsste sich doch jetzt ausziehen. Und der hat sich dann also wirklich in der Apotheke bis auf die Badehose entblättert und hat sich dann so auf die Waage gestellt. Also das ist bei uns im Betrieb noch immer eine legendäre Geschichte. Und neben standen dann halt die üblichen Kunden, ein paar ältere Damen, und die waren dann ganz begeistert von diesem Cornetto-Schwimmer, der dann dort gestanden ist.
Okay,
jetzt haben alle was davon, wenn in der Apotheke abgewogen wird, wie man sieht.
Wenn sich ein Sportler in der Apotheke abwiegt. Gut, zu dieser ganzen Testerei, macht ihr da dann spezielle Ausbildungen? Braucht man da ein gewisses Know-how, um das Ganze dann auch zu analysieren?
Ja, als Apotheker haben wir ja ein naturwissenschaftliches Studium an der Uni absolviert, und in diesem Studium ist also Analytik auch ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. Und wir lernen das dann natürlich auch, dass wir Blutspiegelwerte vor allen Dingen bei Arzneimitteln bestimmen können. Da muss halt dann von einem Arzt Blut abgenommen werden, aber wir machen dann die Analytik dazu, schauen, ob das Ganze im therapeutischen Bereich ist oder ob das vielleicht auch schon in den gefährlichen, toxischen Bereich hineingeht. Kann. Und auch bei Antibiotikatherapien im Krankenhaus muss man ganz genau schauen, einerseits um den wirklich wichtigen Antibiotikaspiegel halten zu können und um andererseits zu vermeiden, dass zum Beispiel die Niere geschädigt wird. Und das sind alles Sachen, die lernen wir auf der Uni. Und auch unsere Aspiranten haben da noch einen Testschwerpunkt im Aspirantenkurs, weil der nämlich gerade heute stattfindet, bringe ich das auch noch an.
Alles klar. Na gut, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer Alexandra, Birgit, ihr habt den Test bestanden. Vielen Dank, ich habe echt nicht gewusst, dass es überhaupt so viele Testmöglichkeiten gibt und das alles bei euch in den Apotheken.
Ja, Roland, nachdem du dich bei uns fürs Testen schon so herzlich bedankt hast, würden wir dich jetzt auch noch gerne testen.
Ah ja, da war ja was.
Ja, und wir wollen für diesen Test dein Blut.
Okay, das heißt,
stechen wir dir in den Finger.
Okay, gut. Ist es jetzt dieses angesprochene Testgerät, das ihr in den Apotheken habt?
Nein.
Oder ist das dieser Selbsttester?
Das angesprochene Testgerät, das in den Apotheken steht, das ist zu schwer und das ist auch ein sehr sensibles analytisches Gerät. Das kann man nicht einfach so von A nach B tragen und dort wieder aufstellen und gleich weitermessen. Aber das, was ich mit habe, ist jetzt so ein Blutzucker-Selbsttestgerät, das auch für den Hausgebrauch auch geeignet ist, und das ist ganz simpel in der Anwendung.
Kurz beschrieben, das schaut aus von der Größe her wie...
Wie ein Handy.
Wie ein Handy, gell? Ja. Ah, das ist ja wirklich klein, viel kleiner als ein Handy, mit Digitalanzeige. Und wie funktioniert das jetzt genau?
An und für sich funktioniert das Gerät ganz von selbst. Wir müssen da nur den Teststreifen hineinstecken, dann schaltet sich das automatisch ein, dein Blut einsaugen. Und dann misst das Gerät innerhalb von 3 bis 5 Sekunden deinen Blutzuckerwert.
Alles klar.
Ja.
Gut.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn du nichts gegessen hättest, weil dann ist er aussagekräftig. Wenn du jetzt gerade vorher was geausnet hast, dann ist er nicht ganz relevant. Aber schauen wir mal, was das Ergebnis ist.
Ich habe vor circa 2,5 Stunden was gegessen.
Okay, dann sollte dein Wert sich schon wieder in Richtung normal bewegen.
Welchen Finger möchtest du haben?
Ich nehme am liebsten eigentlich den Ringfinger, weil den braucht man dann nicht, wenn was daneben geht.
Wenn was daneben geht. Ich werde sogar von 2 Apothekerinnen betreut. Da kann ja nichts schief gehen.
So, ich mache jetzt einmal die Lanzette zum Stechen fertig. Wir können natürlich, wenn du möchtest, vorher deinen Finger ein bisschen desinfizieren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das doch schon das eine oder andere Mal gemacht, aber es ist dann trotzdem immer wieder ein ungutes Gefühl, aber es tut dann im Endeffekt echt nicht weh. Es kommt schon ein kleines Bluttröpfchen raus. Jetzt wird der Finger gemolken, dass mehr Blut rauskommt. Der Teststreifen ist schon im Gerät.
Schon passen.
Und er ist bereit.
Oh, du hast ja einen total super Wert. Du hast schon wieder nüchtern Blutzucker, 97. Gratuliere.
Ja, super.
Bei dir ist absolut alles okay.
Was ist jetzt so der Idealwert?
Also wenn du nüchtern wärst, dann wäre der Idealwert unter 100. Mhm. Und wenn du etwas gegessen hast, dann sollte zumindest 2 Stunden später unter 140 sein. Aber du bist schon wieder praktisch im nüchtern Bereich. Das heißt, bei dir haut alles wirklich total gut hin.
Perfekt.
So, jetzt kriegst du noch ein Kinderpflaster mit Blume. Dann tut der Finger auch gar nicht mehr weh.
Ein Froschpflaster. Dankeschön. Also, ihr habt schon gesehen, ich spiele mit bei der nächsten Staffel von Let's Test. Und ihr hoffentlich auch, liebe Zuhörer, weil, wie schon Tina Turner gesungen hat, it's simply a test. Und das?
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.